Guten Morgen, Matthias. Freue mich, dass du hier bist, dass wir hier sind und live sprechen und in unserer heutigen Podcast-Folge über Tugenden miteinander sprechen, die du in einem Artikel beschrieben hast. Aber bevor wir starten, vielleicht magst du noch mal kurz was zu dir erzählen, Matthias.
Ja, ich bin Matthias Lohmer, Psychologe, Psychoanalytiker, Coach, Organisationsberater und Mitbegründer von M19 Manufaktur für Organisationsberatung. Markus, sag doch ein paar Sätze zu dir noch.
Ja, Markus Zimmermann, Ökonom mit einem Faible für systemische und psychodynamische Beratung und ja, doch jetzt seit 2013 mit dir Partner bei M19. Gut, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, wir sprechen heute über Tugenden. Du hast einen Artikel geschrieben, der rankt sich um die drei Begriffe Teamdisziplin, Hierarchie und Autorität. Und wir wollen heute diskutieren, welche Bedeutungen diese Tugenden in der Zeit von New Work haben, vielleicht sogar wieder gewinnt und wie mir diese Tugenden im Kontext der Arbeit helfen könnten. Und eine kleine Hypothese dabei war ja, vielleicht geben die Orientierung in krisenhaften Situationen. Matthias, wir haben ja im Vorbereitungsgespräch, habe ich dich, glaube ich, gefragt, welcher Teufel hat dich denn da geritten, solche Begriffe zu beschreiben, zu untersuchen, die ja jetzt eigentlich gar nicht in Zeiten von New Work, Agilität passen und die ja nicht so ganz fancy sind. Wie kam das?
Nun, ich hatte die als Hausaufgabe. In einem Themenheft der Zeitschrift Persönlichkeitsstörungen waren die mir vorgegeben, das Themenheft ging zu dem Thema Disziplin. Und übrigens, diejenigen, die unseren Podcast darüber jetzt hinaus, jetzt diesen Artikel nachlesen wollen, er findet sich auch als Teamdisziplin, Hierarchie und Autorität auf unserer Website. Mhm. Und ich war genauso wie du erst etwas befremdet und dann immer faszinierter, als ich mich damit beschäftigt habe. Und ich dachte da sofort an ein Fallbeispiel, wo ich in einer psychiatrischen Klinik beraten hatte, wo alles durcheinander ging auf einer Station, wo die Patienten sich nicht genügend gehalten fühlten, wo die Mitarbeiter zivil krank waren, wo Zeiten nicht eingehalten wurden, wo Visiten zu lang waren, wo Teambesprechungen ausuferten und die Patiententermine, Gesprächstermine durcheinander waren. Also es war ein Tohuwabohu. Und als wir das als Berater näher untersuchten, stellten wir fest, es fehlte so etwas wie Disziplin, es fehlte etwas wie Autorität, es fehlte eine klare Hierarchie und dadurch war haltende Ordnung entglitten. Und es war interessant zu beobachten, wie durch die Intervention von Chefarzt und Pflegedienstleitung, unterstützt durch uns als Berater, es möglich wurde, dass es wieder regelmäßige Sitzungen gab, dass sich alle an die vereinbarten Regelungen mit den Patienten hielten, dass die Patienten klare und pünktliche Termine kriegten und ähnliches. Und es war erstaunlich, wie sehr es eine Disziplinlosigkeit gab. Aus der Krise heraus gewohnten sich alle dran, einfach irgendwas zu machen und auch nicht mehr auf die übergeordneten Notwendigkeiten zu schauen. Und plötzlich merkten wir, dass diese alten Sekundärtugenden, wie sie immer bezeichnet wurden, eine richtige Bedeutung haben, obwohl sie quasi nicht hip sind.
Also, ich habe deinen Artikel genau gelesen in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute und wir haben ja auch Parallelen gezogen, weil wir uns natürlich immer die Frage stellen, okay, das ist jetzt ein Fall aus der Klinik, aus dem klinischen Umfeld, aber was hat der denn jetzt zum Beispiel auch mit Wirtschaftsorganisationen zu tun? Und ich habe mir so rausgelesen zu diesem Begriff Selbst- und Teamdisziplin. Du hast da beschrieben, dass es darum geht, eigene Handlungsimpulse zugunsten der Gruppe oder des Teams zurückzustellen, dass Verlässlichkeit garantiert werden soll, dass man Rahmen, Bedingungen und Regeln respektiert und sich sozusagen auf das Gegenüber oder auf das Team einstellt. Ja? Also sich zurücknehmen, um das Team zu fördern. Willst du da vielleicht noch mal erzählen, wie das zusammenhängt aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive? Du hast diesen Fall erlebt. Wo erlebst du das noch in der Beraterpraxis?
Also ich finde, es gibt ein Kippphänomen. Und überhaupt haben diese Themen, auch wie das Thema Krise, sehr viel mit Kippphänomenen zu tun. Es ist so in Organisationen und Teams, wenn man das Gefühl hat, dass alle sich an bestimmte Regeln, Vereinbarungen, Prozeduren halten, klappt das. In dem Moment, wo Teile der Organisation ausscheren und Extrawürste, Sondervereinbarungen, Ausnahmeregelungen haben, Vorfahrtsstraßen, Überholmomente oder sich auch Führungsebenen Dinge herausnehmen, die Nachgeordneten nicht so gebilligt werden, beginnt es diese sozusagen beginnt sie zu erodieren, die Disziplin. Mhm. Es wird sozusagen nach außen vielleicht so getan, als ob, aber im Grunde genommen beginnt die Disziplin zu erodieren und auch das Denken an die Gemeinschaft. Und jede Subeinheit versucht, ihr eigenes Heil, ihr eigenes Bestes, ihr eigenes Ziel zu verfolgen. Und es geht quasi die Kohäsion verloren. Mhm. Es ist sozusagen, als ob es ein Netz wäre, das nur so lange nicht reißt, wie ich mir versichern kann, dass alle sich mehr oder weniger daran halten. Und wenn dieses Moment der Fairness, dieses gilt für alle, durchbrochen wird, bricht Disziplin zusammen. Mhm. Das ist wie wenn in einem Militärverband sozusagen jeder tut, was er will, plötzlich bricht es zusammen, das gemeinsame Handeln.
Was ich ja interessant finde, ist der Punkt, was könnte das mit einer zunehmend flexibleren Arbeitswelt zu tun haben? Du hast ja auch schön beschrieben, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt in agile Konzepte oder agile Arbeitskonzepte reingeht, dass ja auch da sehr klare Rollenvorstellungen da sind. Wir reden ja immer noch über Teamdisziplin, ja. Also, dass auch da Disziplin eine hohe Rolle spielt, ob jetzt, wir würden sagen, Strukturen da sind, Strukturcontainment, ob bestimmte Rollen vergeben sind. Ist denn aus deiner Sicht oder was ist denn deine Meinung zum Thema Disziplin und agilem Arbeiten? Wie würdest du das betrachten? Hat es da den gleichen Wert? Hat es einen größeren Wert?
Also es ist ja eine ganz spannende Frage, Markus, weil New Work, Agilität, Abwesenheit von starken Hierarchien, darauf kommen wir nachher noch, Selbstorganisation, klingt ja wie, als ob ich Fesseln abwerfen kann und endlich das tun, was ich glaube, was das Richtige ist. Und da ist ja auch was richtig dran. Da ist ein anderer Begriff, auf den wir noch kommen, wenn die Autorisierung drin, dass ich mir entscheiden kann und darf und dass wir in einem Team, einer Gemeinschaft in der Aufgabe, die wir bearbeiten, sehr viel weitergehende Entscheidungen treffen können. Also es ist zunächst mal ein Akt, der ich werfe Ketten von mir. Ich kann mich freier organisieren, gestalten. Ich habe einen Zuwachs an Autonomie. Und da könnte man ja denken, ich brauche weniger Disziplin, wenn Disziplin als etwas von außen Aufgezwungenes erlebt wird. Aber so wie wir jetzt auch gerade gesprochen haben, kommen wir eigentlich dahin, Disziplin ist eigentlich eine Selbstverpflichtung. Mhm. Es ist nicht etwas, dem ich mich unterwerfe, sondern es ist etwas, was ich brauche als ein Netz, als ein Verbindungsnetz, das mich mit anderen verbindet. Ein fast unsichtbares Netz. Das heißt, im Fall der Agilität und des selbstorganisierten Teams, ich brauche mehr an Disziplin, ich brauche mehr an Verlässlichkeit, ich brauche mehr an Regeltreue, gerade weil nicht eine vorgesetzte Instanz dauernd nachschaut, überprüft und einfordert.
Also man könnte auch sagen, dass es neben dem von dir beschriebenen Begriff Teamdisziplin die Grundvoraussetzung noch ausgeprägter ist, nämlich die Selbstdisziplin.
Ja.
Ja, Selbstverantwortung zu übernehmen, klare Rollenvorstellungen zu haben. Also was ist jetzt ein Product Owner? Was ist der Agile Coach? Was machen die einzelnen Rollen? Und ich finde auch interessant, du hast das in deinem Artikel beschrieben, das hat mir sehr gut gefallen. Du hast geschrieben, Disziplin und Rollen treten an die Stelle von Command and Control. Ja. Also von dem, was wir alle gerne los hätten aus der alten, in Anführungszeichen, Organisationswelt. Und dass sich die Arbeitsgruppe mehr selbst bewerten muss, und nicht mehr darauf warten kann, dass eigentlich der Vorgesetzte, die Vorgesetzte sagen, das ist jetzt gut oder schlecht, rechtsrum, linksrum.
So wie du es beschreibst, Markus, kann man ja auch sagen, es sind alles erwachsenere Menschen. Oder man wird mehr in seinem erwachsenen Anteil der Persönlichkeit gefordert und kann nicht mehr in einer kindlichen Erwartung gegenüber Vorgesetzten verharren, die hoffentlich etwas nicht sehen oder hoffentlich einen loben oder vielleicht einen bestrafen. Das heißt, die Kindlichkeit, die in Organisationen ja immer hergestellt wird, weil wir immer in Übertragungen, immer in Zuspeisungen leben und starke Vorgesetztenverhältnisse immer eine Kindlichkeit bei einem selber in der Gruppe mobilisieren. Wir können uns sozusagen nicht mehr auf diese Ebene verlassen, sondern wir werden viel stärker in unserem Erwachsenen-Ich gefordert, in der Gruppe auch selber für das Gesamte Verantwortung zu übernehmen, als ob wir selber auch der Vorgesetzte wären. Das heißt, die Rolle, die Vorgesetzte oft haben, nämlich Verantwortung für das Ganze, Sicht auf das Ganze, geht jetzt auf jeden Einzelnen zu. Das ist einige Anforderungen,
die wir haben. Ja, das ist schon eine große Anforderung, finde ich. Das erleben wir in unseren Mandaten oder Aufträgen. Mir fällt dazu so ein Fall aus der Praxis ein, eine unserer Prozessbegleitungen. Da geht's oder ging's damals vor allem darum, langfristig mehr in Kooperationen zu denken. Also über Abteilungsgrenzen hinweg, über Divisionsgrenzen hinweg sollte mehr Kooperation entstehen, weg vom Silo, um das mal ganz plakativ zu formulieren. Und dann gab's natürlich in diesem Ansinnen oder mit diesem Auftrag mehr Kooperation den Umstand, dass dadurch natürlich auch Hierarchie fehlte. Oder Hierarchie nicht mehr so wahrgenommen wurde oder Hierarchie auf einmal verpönt war. Und das Ganze hatte dann tatsächlich auch den Effekt, es hat Räume geöffnet für Zusammenarbeit und Kooperation, aber alle Beteiligten hatten so ein Stück weit das Gefühl, oh, das geht jetzt in Richtung Chaos. Was machen wir denn jetzt? Was würdest du sagen, formale Führung, ist das dann jetzt, wenn ich viel Teamdisziplin habe oder Selbstdisziplin, bis zu welchem Grad kann man die dann... Wird die obsolet vielleicht? Oder glaubst du, dass formale Führung oder Führung generell immer notwendig ist?
Du hast jetzt ja elegant den Übergang auch zum Thema Hierarchie gemacht. Und Hierarchie ist ja zunächst mal ein Ordnungssystem. Ein Ordnungssystem, in dem Überordnung und Unterordnung und das Verhältnis zueinander in einer Organisation beschrieben wird. Und letztlich eine hierarchisch übergeordnete Ebene hat die Rolle zu entscheiden in Situationen, wo vielleicht Rationalitätslücken entstehen, wo also quasi es keine eindeutige Logik gibt, in die eine oder andere Richtung zu entscheiden oder wo auch vielleicht Subsysteme im Konflikt miteinander sind. Dann ist sozusagen die Stunde einer hierarchisch übergeordneten Ebene, nämlich jetzt hier eine unabhängige Entscheidung treffen zu können. Wie auch du in deinem Beispiel beschreibst, in der manchmal etwas überhasteten oder nur ausschnittsweisen Einführung von New Work Elementen wird oft auf die Autorisierung von Arbeitsgruppen, Projektgruppen, Abteilungen zu wenig Wert gelegt. Also welche Autorität, was zu entscheiden hat, jetzt eine vielleicht selbstorganisierte Gruppe und an welchen Momenten ist die übergeordnete Instanz wichtig? Zum Beispiel ist es manchmal in agilen Teams gar nicht klar, wer ist hier ein Product Owner und hat er die Autorität, hier für das Kundeninteresse und für das Projektziel wirklich zu sprechen und auch das vertreten zu können. Und man könnte auch hier sagen, je mehr Selbstorganisation, desto sorgsamer muss ich auch darüber denken, an welcher Stelle wird wer dann eine Entscheidung treffen können. Oft werden ja auch agiles Arbeiten, agile Teams in letztlich aber klassische Organisationen eingepasst. Und deswegen umso genauer müssen diese Übergänge beschrieben werden.
Ja, dann lass uns doch vielleicht zu diesem nächsten Begriff nochmal kommen. Hierarchie, du hast mir schon zugeschrieben, ich habe schon die Überleitung gesucht. Ja. Ich war noch ganz mit dem anderen Gedanken beschäftigt. Also Hierarchie hat ja immer auch etwas mit Ordnung oder Ordnen zu tun. Ausrichten, wie auch immer jetzt im besten Sinne. Mir geht es aber so, oder meine erste Assoziation beim Begriff Hierarchie ist jetzt nicht unbedingt positiv. Ja, da fallen mir viele Dinge ein, meine Zeit bei der Bundeswehr, welche Art von Hierarchie ich da erlebt habe. Auch jetzt in Konzernorganisationen in meiner Angestelltenzeit, da gab es auch nicht nur positive Begegnungen mit diesem Begriff. Und du hast ja in deinem Artikel eine Formulierung oder einen Satz geprägt, den ich fast salomonisch finde, eine salomonische Definition. Du hast geschrieben, Hierarchie ist per se nicht gut oder schlecht, sondern bezeichnet nur die notwendige Ordnung eines Systems. Woher weiß ich denn, wann Hierarchie oder Selbstorganisation gefragt ist? Also wie finde ich da die Balance zwischen diesen beiden Polen oder muss ich da ständig hin und her oszillieren?
Also ich glaube, Hierarchie und Selbstorganisation sind keine Gegensätze, sondern nachdem Hierarchie die quasi Ordnung eines Systems beschreibt, kann man auch sagen, Selbstorganisation in einem System ist ein Teil der Ordnung, die es dort gibt. Und Hierarchie im Sinne von Über- oder Unterordnung wird immer eine Rolle spielen, weil es immer letztlich einen Eigner, einen Träger, einen Aufsichtsrat, sozusagen ein Stakeholder gibt, der ein letztes Wort spricht oder der quasi das Kundeninteresse in besonderer Weise vertritt. Insofern ist es, glaube ich, eine Illusion zu denken, dass es völlig hierarchiefreie Organisationen geben kann. Weil wenn es völlig hierarchiefrei wäre, eine notwendige Ordnung des Systems so nicht mehr existieren würde. Ich glaube, was wir mit Hierarchie oft verbinden, ist eine zu autoritäre Hierarchie, tatsächlich wieder eine Order-and-Command-Struktur. Mhm. Und das verbinden wir dann oft mit Hierarchie. Also wir verbinden eine autoritäre Hierarchie mit Hierarchie und sehen nicht Hierarchie eigentlich als einen wertfreien Begriff, der ein Ordnungssystem beschreibt. Und natürlich kann man sagen, je mehr Selbstorganisation ich brauche, desto zurückgenommener ist die Hierarchie und desto weniger Ebenen, desto weniger Zwischenebenen brauche ich vielleicht. In unserem Fallbeispiel war es so, dass wir ein Führungsvakuum und ein Machtvakuum hatten. Die Oberärztin war unerfahren, es gab keine richtige therapeutische Leitung, es gab graue Eminenzen, die quasi stattdessen Führungsfunktionen übernommen hatten, ohne aber dann verantwortlich zu sein für das, was sie getan haben. Und auf diese Weise entstand Durcheinander und ein Machtvakuum, ein Führungsvakuum, was dann durch Sonderinteressen und Einzelinteressen gefüllt wurde. Das heißt, die Abwesenheit von Hierarchie kann auch dazu führen, dass ein System sich verselbstständigt und wieder, wie vorhin auch schon im Thema Disziplin beschrieben, Sonderinteressen dominieren und nicht mehr das Gemeinschaftliche gesehen wird. Hierarchie oder Führungsebenen bedeuten ja auch, dass ihnen der übergeordnete Blick zugewiesen wird und auch akzeptiert wird, weil jemand eine Rolle hat, Entscheidungen treffen zu können, wird sozusagen ein Stück der gegen diese Entscheidung gerichteten Aggression abgemildert, weil es ja, der kann ja nicht anders, der muss ja so. Das mildert die Aggression, während wenn sich jemand ohne eine hierarchische Funktion aufschwingen würde, zu sagen, wir müssen aber links gehen, können viele sagen, wieso kommt er dazu, einfach zu sagen, dass wir links gehen müssen, ich will aber rechts oder geradeaus gehen. Also diese Ordnung und die dazugehörigen Rollen helfen zu akzeptieren, dass es eine Funktion gibt, in Richtung vorweisen zu müssen. In unserem Fallbeispiel wurde dann tatsächlich neben der wenig erfahrenen Oberärztin ein sehr erfahrener Psychologe als therapeutischer Leiter eingesetzt, der dann tatsächlich die Autorität hatte, wieder ein gemeinsames Konzept mit dem Team entwerfen zu können und in einer Führungsspitze, einem Duo, mit der Oberärztin dafür zu sorgen, dass die Regeln, die Rituale, die Besprechungen, das Konzept der Patientenversorgung wieder in eine geordnete, übersichtliche Bahn kam.
Also wir können festhalten, dysfunktionale Muster gibt es in beiden Polen, sowohl bei der Selbstorganisation als auch in der Hierarchie. Was uns aber mit deinem Beispiel, mit deinem Fallbeispiel und ich glaube, du hast gesagt, ein Psychologe kam dazu, ja, der dann, naja, über seine Hierarchie wahrscheinlich auch oder vielleicht auch über seine Rollenausführung oder sein Rollenausleben eine gewisse Autorität ausgestrahlt hat, womit wir bei deinem dritten Begriff wären, Autorität. Auch das ist ja für uns alle nicht nur immer positiv belegt. Ja, wir haben alle gerne Autorität, aber wir erleben sie oftmals nicht so gerne. Und in deinem Verständnis, so hast du ja geschrieben, ist Autorität immer an eine Rolle und an eine Aufgabe gebunden, die für die Funktionsfähigkeit der Organisation notwendig ist und auch anerkannt werden muss. Also zwei Punkte würde ich da dich gerne fragen oder rausheben. Wir arbeiten ja mit diesem Rollenmodell. Was heißt, wenn du sagst, sie muss anerkannt werden? Also das eine ist, sie muss beschrieben sein, sie muss wahrscheinlich ausgefüllt werden. Was meinst du damit anerkannt werden?
Ja, das Interessante ist sozusagen, während eine Führungsrolle oder eine durch die Hierarchie mir zugewiesene Rolle sozusagen der stabile Träger meiner Entscheidungsmöglichkeit ist, ist die Autorität etwas, was mir als Geist, als Haltung zugeschrieben wird, ob ich als jemand erlebt werde, dem zugetraut wird, Entscheidungen zu treffen und für etwas verantwortlich zu sein. Also Autorität muss verdient sein, Autorität muss bewiesen werden und kann nicht nur qua Rolle, die ich habe, hergestellt werden. Und wir unterscheiden hier, dass es Autorität von oben geben muss. Das heißt, ich muss eine klare Leitungsrolle zum Beispiel beschrieben bekommen haben, mit dem genau dessen, wofür ich zuständig bin, welche Ressourcen ich bekomme, wofür ich aber auch verantwortlich bin. Diese Rolle muss aber auch von meinen Mitarbeitern unterstützt werden. Die Autorität muss von unten getragen werden. Autorität ist immer in einer Beziehung, die ich habe. Und ich kann quasi nicht gegen meine Mitarbeiter führen. Ich kann es nur eine Zeit lang, ich kann sie eine Zeit lang overrulen, aber nur eine Zeit lang. Ich brauche letztlich das Vertrauen und die Unterstützung und die Kompetenzzuweisung auch der Geführten. Und ich muss eine innere Autorisierung haben. Ich muss mir selber zugestehen, auch manchmal gegen den Mainstream, gegen eine Grundstimmung, gegen das, was Menschen wünschen, zu handeln, aufgrund der Rolle, die ich habe und der Autorität, das zu tun zu dürfen. Zum Beispiel auch konstruktiv aggressive Impulse haben zu dürfen. Das, was ich mir selber quasi in dieser Rolle zubillige. Und wir sehen oft gerade in psychosozialen Organisationen, dass es eine Hemmung gibt, eine solche eindeutige Leitungsfunktion einzunehmen, und dass deswegen Leute oft sagen, da bin ich in diese Führungsrolle reingerutscht. Oder dass sie dann sagen, na, ich bin eher hier Koordinator oder so etwas, um quasi das Wort Leitung, Führung zu vermeiden, weil das auf der anderen Seite auch durch die Mitarbeiter oft nicht so gern gesehen wird.
Mich erinnert es sehr an die Projektarbeit in Wirtschaftsorganisationen. Also insofern ist es gar nicht so weit weg, was du als aus dem psychosozialen Kontext aus dieser Organisation in deinem Fallbeispiel erzählst. Im Projektmanagement oder in der Arbeit in Projekten geht es ja immer darum, dass man so ein bisschen zwischen Baum und Borke hin und her meandert, ja. Also man ist nicht mehr in der Heimatorganisation, man ist im Projekt drin, und da soll man die Interessen des Projektes vertreten, und umgekehrt soll man die Interessen der Heimatorganisation vertreten. Und da braucht es auch viel von dem, was wir heute besprochen haben, Disziplin, Selbstdisziplin, Autorität, um da gut auftreten zu können. Ich würde gerne zum Schluss unseres Gesprächs noch eine Zusammenfassung wagen, und du kannst dann, darfst dann gerne darauf reagieren. Also erstens habe ich heute gelernt, dass vieles von dem, was du aus dieser psychosozialen Organisation berichtet hast, mir eins zu eins oder ja fast eins zu eins so vorkommt wie in allen Teams oder in allen Organisationen. Da kann ich viel mitnehmen. Und ich glaube, ich verstehe jetzt auch besser, ich hatte eingangs ja gesagt, welcher Teufel hat dich denn da geritten, diese drei Begriffe zu nehmen. Ich verstehe jetzt auch besser, warum diese sogenannten Sekundärtugenden so wichtig sind, auch heute noch, und warum die ganz nützliche Begriffe sind für unseren Umgang mit Führung und Zusammenarbeit im Team. Und mir kam da sowas auch jetzt in der Gesamtschau auf deinen Text nochmal. Das ist fast wie so ein Quick-Check für eine Reflexion im Team, eine Art Messmöglichkeit, wo man sagen könnte, okay, bin ich wirklich ernsthaft an der Aufgabe orientiert, so als erster Punkt, bin ich bereit zu verantwortungsvollem Handeln und Entscheiden, bin ich oder ist vielleicht auch das Team in der Lage oder hat es die Fähigkeit, auch Routinen in Frage zu stellen. Und sind wir auf einem Level selber oder auch im Team, wo wir sagen würden, wir können erprobtes Erfahrungswissen tatsächlich auch anwenden oder vielleicht noch mehr, wir haben den Mut oder wir trauen uns, das anzuwenden. Jetzt mit dem Blick auf das Gespräch zurück heute. Wir haben ja ein Ritual, Matthias, in unserem Podcast, und ich stelle dir jetzt mal die rituelle Schlussfrage. Wenn du diese drei Begriffe oder unsere Unterhaltung heute in einem Gemälde, in einem Bild sehen würdest, und wir würden das jetzt in ja fast schon in unserer umfangreichen Galerie nach dem Podcast an die Wand hängen, was wäre auf dem Bild zu sehen?
Ich stelle mir gerade vor, wie ein Hochhaus gebaut wird, das stabil ist und das ich später als ein Haus mit einer glitzernden Glasfassade sehen werde. Aber jetzt, wo es gebaut ist, sehe ich, dass eine Grundstruktur aus Stahlträgern besteht, die miteinander verbunden sind und die das Ganze Stabilität verleihen. Und so sind für mich eigentlich diese Grundtugenden, sind wie die Stahlträger einer Organisation, die ihr Stabilität, Sicherheit, Verlässlichkeit garantieren. Und dann können die verschiedensten Wände, Stockwerke, Funktionsbereiche eingebaut werden. Die werden dort gehalten, können auch verändert werden, können wechseln. Und es kann auch eine wunderbare glitzernde Fassade dem Ganzen noch hinzugefügt werden.
Okay, vorher das Gerüst, dann die glitzernde Fassade nehme ich mit. Matthias, vielen Dank fürs Gespräch heute. Mir hat es wieder viel Freude bereitet. Vielleicht zum Schluss alles Gute für unsere Zuhörerinnen. Bleibt gesund und gelassen, sagen wir an der Stelle immer. Wir freuen uns wie immer über Feedback, über Fragen zum heutigen Thema oder vielleicht auch über Vorschläge zu anderen Podcast-Themen. Und wer mag, schaut gerne auf unserer Homepage nach. Da gibt es auch zum Beispiel den Artikel, den wir heute als Gegenstand der Diskussion benutzt haben. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank, Marc.